Wir kommen nun zum politischen System und damit zur Frage, kann die Demokratie in Zeiten sinkenden materiellen Wohlstands aufrechterhalten werden? Dies ist eine Frage für den Philosophen und damit für Ottfried Höffe. Sein Thema, seine Forschungsthemen sind Demokratietheorien, Wertefragen, Institutionen und Individualethik. In seinem neuen Buch »Ist die Demokratie zukunftsfähig?« geht es unter anderem um die Schwierigkeit, Demokratien zu langfristigen und damit nachhaltigen Denken und Handeln zu bringen. Ottfried Höffe, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Lange Zeit, meine Damen und Herren, hatten Pessimisten leichtes Spiel. Wohin sie auch schauten, überall nahmen sie eine kriselnde Demokratie wahr. Der Pessimismus machte sich schon vor der Wirtschaftskrise breit, heute in der Krise hätte er sich verstärken müssen. Denn vielerorts bindet man Demokratie an das Versprechen wachsenden Wohlstandes und den Wohlstand versteht man nur materiell und misst ihn pekuniär. Sollte das Wirtschaftswachstum ausbleiben und in seinem Gefolge die Zunahme von Wirtschaftswachstum, so müssten die Chancen der Demokratie schlecht stehen. Meine Frage lautet, trifft diese teils nur behauptete, teils auch praktizierte Bindung an das Versprechen wachsenden Wohlstandes tatsächlich zu? Meine Antwort erfolgt in 4 Schritten. Ich beginne mit skeptischen Argumenten, die sich auf die Gegenthese belaufen. Die Demokratie verspricht keine Wohlstandszunahme. So, dann stelle ich die Gegenfrage, was die Demokratie heute denn tatsächlich gefährdet? Als drittes frage ich, ob sie sich noch durch Zukunftsfähigkeit auszeichnet und im Ausblick skizziere ich Alternativen zum Lebensziel materiellen Wohlstandes. Gegen die angebliche Wohlstandsbindung sprechen 3 grundverschiedene Argumente, semantisch der Begriff der Demokratie, normativ die Gerechtigkeit und empirisch ein Blick in die Alltagserfahrung. Das semantische Argument ist so bekannt, dass eine bloße Erinnerung genügt. Ich entwickle es anhand eines Modells, das sich aus 2 Dimensionen aufbaut und aufgeklärt liberal heiße. Es versucht, die Errungenschaften der liberalen Demokratie zu bewahren, liberalistische Engführungen aber zu entgehen und den Kern des republikanischen Modells eine breite Bürgerpartizipation zu integrieren. Weil ein Gemeinwesen öffentliche Gewalten braucht, hat es Herrschaftscharakter. Dessen Rechtfertigung unternimmt die erste Dimension der Demokratie mit 2 Argumenten. Nach der formalen herrschaftsetablierenden Legitimation geht die Herrschaft von den Betroffenen aus. Nach der materialen herrschaftsnormierenden Legitimation muss die Herrschaft den Betroffenen, den Rechtsgenossen, zugutekommen. Für dieses Government nicht bloß of the people, sondern auch for the people dienen 2 Leitaufgaben, die Friedenssicherung nach innen und außen und die mit den Menschenrechten anhebende politische Gerechtigkeit. Wird die Herrschaft von den Rechtsgenossen, also dem Volk, nicht bloß legitimiert, sondern auch ausgeübt, so entsteht die 2. Dimension, eine herrschaftsausübende Demokratie. Hier findet die gewöhnliche demokratische Politik statt, also ihre Auseinandersetzung um Sachgeschäfte und um Personen. Die formale Vollendung erreicht die Demokratie in ihrer partizipativen Gestalt. Sie beginnt mit einer politischen Öffentlichkeit, in der die Bürger auch dort als Träger der Politik agieren, wo sie nicht direkt wählen oder entscheiden. Sie setzt sich im weiten Feld der Zivil- oder Bürgergesellschaft fort. Schon von Platon und Aristoteles, später John Stuart Mill, befürchtet man demokratische Auswüchse, das heißt eine ungebremste Machtausübung der Armen und der Unwissenden. Um sie zu verhindern, trägt ein demokratiefunktionaler Sozialstaat dafür Sorge, dass möglichst alle Bürger die empirischen Voraussetzungen von Demokratiemündigkeit erreichen. Soweit mein Blick in elementare Staatsbürgerkunde. Er führt zur ersten These, dass sich die Staatsform des Westens primär als liberale und soziale und nicht als wohlstandsmehrende Demokratie versteht. Die Hebung des Bildungsniveaus ist ihr da wichtiger als eine materielle Besserstellung. Denn diese könnte lediglich den Konsum steigern, zugleich das Interesse am Gemeinwohl schwächen. Politisch mündige Bürger brauchen jedenfalls materiell nicht viel. Ihnen genügt ein elementares Auskommen. Mein zweites, ein Gerechtigkeitsargument, beruft sich auf die Grundsätze des immer noch bedeutendsten Gerechtigkeitstheoretikers. Nach John Rawls genießt der Kern der liberalen Demokratie, das System der Freiheitsrechte, den absoluten Vorrang. Erst danach kommt die Chancengerechtigkeit. Das Recht des Schlechtestgestellten, von wirtschaftlichen Unterschieden zu profitieren, steht am Ende. Ein Recht auf zunehmenden Wohlstand dagegen sucht man vergeblich. Stattdessen erklärt Rawls durchaus provokativ, an materiellen Gütern benötigt eine freiheitliche Demokratie wenig. Mein drittes empirisches Argument ist bescheiden. Es begnügt sich mit der Alltagserfahrung eines schlichten Bürgers. Keiner darf die Tragweite der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise herunterspielen. Im Gegensatz zu einer ersten Reaktion, einer Abwiegelungsstrategie zahlreicher Fachleute, schlug die Finanzkrise wie ein sozialer Tsunami zu, mit kaum absehbaren Folgen für Arbeitsplätze, für Wertpapierguthaben, für Ausfallbürgschaften, für Kreditchancen, für Steuereinnahmen und die Zukunftspläne vor allem der Jugend. Trotzdem war die Demokratie in keinem Augenblick ernsthaft gefährdet. Da die Bürger sahen, dass die Politik die Krise ernst nahm, sie nicht bloß als innerökonomisches Problem behandelte und den Sachverstand über Parteigrenzen hinweg suchte, entwickelte sie, was für ein hohes Vertrauen in die Demokratie spricht, nämlich sie bewiesen politische Besonnenheit und Gelassenheit. Einer weltweiten Studie zufolge, in den Medien zum 20. Jahrestag des Mauerfalls veröffentlicht, ist eine Bevölkerungsmehrheit mit dem Kapitalismus unzufrieden. Der Studienchef Doug Miller kommentierte die Umfrage mit den Worten: Offenbar war der Fall der Berliner Mauer doch kein so überzeugender Sieg des Kapitalismus. Dieser Kommentar beruht auf einer offensichtlichen Fehleinschätzung. DDR-Bürger, Polen, Tschechen und andere mögen auf westlichen Wohlstand gehofft haben. Vielen geht es auch materiell besser. Zu Fall kam die Mauer, aber weil man in der DDR endlich die Diktatur samt Stasi und Spitzelstaat sowie Reiseverbot überwinden und das einige Volk sein wollte. Man verlangte nicht nach Kapitalismus, sondern nach freiheitlicher Demokratie. Folgerichtig, und damit komme ich zum zweiten Teil, folgerichtig finden sich über die Grundbedingungen der Demokratie keine ernsthaften Klagen, weder über regelmäßige Wahlen und öffentliche Debatten, noch über Recht und Menschenrechte, auch nicht über die Marktwirtschaft, sofern sie in einen Sozialstaat eingebunden ist. Niemand in Deutschland sehnt sich nach der nationalsozialistischen Diktatur, in den neuen Bundesländern niemand nach dem Stasi- und Spitzelstaat zurück, nach Reiseverbot und Zensur. Enttäuscht ist man jedoch, dass die Politik in eine vom Volk weit abgehobene Sphäre ausgewandert ist. Statt des Volkes herrschen Berufspolitiker, die von Parteiführungen organisiert Gesetzlichkeiten folgen, denen man die eigentliche Aufgabe der bloß dem Gewissen verantworteten Vertretung des Volkes zu wenig ansieht. Die ehemalige Volkspartei will den Kern des Abgeordnetenmandats die Verantwortung nur dem Gewissen durch ein imperatives Mandat aushebeln. Zwei andere Parteien verstärken in ihrem Regierungsprogramm die direkte Demokratie. Sobald das Volk sich aber der Regierungspolitik, beispielsweise einer Schulreform, widersetzt, setzt man sich über das Volkes Meinung zynisch hinweg. Hinzu kommt, dass allzu viele Ämter nicht bloß nach Fachkompetenz, sondern auch nach Parteizugehörigkeit vergeben werden. Die Spitzen der Bürokratie, die Regierungspräsidien, andere Landes- und Bundesbehörden, die Spitzen von Fernsehanstalten, selbst von Toto- und Lottogesellschaften, von einer landeseigenen Brauerei, ohnehin die höchsten Richter. Hier trifft das generelle Wort zu: Macht korrumpiert, demokratische Macht korrumpiert die Parteien. Die Folge ist vorhersehbar und lässt doch den privilegierten Teil des Volkes, die Parteien, unberührt. Einer bundesweiten Befragung zufolge ist das Vertrauen in politische Parteien alarmierend gering. Auf die Bundesregierung vertrauen doppelt so viele, noch mehr auf den Bundestag, wieder mehr auf die Bundeskanzlerin. Und weil sich den Spitzenplatz des Vertrauens zwei den Tagesquerelen enthobene Institutionen teilen, das Bundesverfassungsgericht und der Bundespräsident, sollten die Parteien wieder Unterricht in Staatsbürgerkunde nehmen. Sie sollten lernen, ihre Querele nicht so genüsslich zu zelebrieren, dass die Bürger hinter dem unvermeidlichen Machtkampf die Sorge für das Gemeinwesen vermissen. Dass das Vertrauen dann sinkt, spricht nicht gegen die Demokratiebereitschaft der Bürger, sondern gegen eine abgehobene, fast schon autistische Politikerkaste. Hinzu kommt eine hohe PR-Fähigkeit, die sich nicht selten dem Betrug annähert. So führt man eine Ökosteuer auf Benzin ein, ohne einen erheblichen Teil dem CO2-schonenden Schienenverkehr zu überlassen. Für eine gesunkene Zustimmung dürfte allerdings noch ein anderer Grund mitverantwortlich sein, eine verzerrende Wahrnehmung. Das einschlägige psychologische Phänomen, die evaluative Diskontierung, ein bisschen Fachworte brauchen wir, lässt sich kaum vermeiden. Dinge, die selbstverständlich werden, in einer Demokratie eine unparteiliche Justiz, eine weithin korruptionsfreie Verwaltung, eine Anerkennung der Grundrechte und ein trotz verdienter Feindkritik hochrangiges Pressewesen, Bildungswesen und Gesundheitswesen, so verlieren diese Dinge an subjektiv erlebtem Wert. Dass eine Demokratie trotz der gewaltigen Staatsverschuldung ihre Aufgaben noch immer ziemlich gut erfüllt, wird in Umfragen kaum honoriert. Nur so im Vorübergehen darf man die Staatsverschuldung freilich nicht behandeln. Hier liegt eine kollektive Willensschwäche vor, die dem Gemeinwesen enorm schadet. Denn längst hat die Staatsverschuldung die Möglichkeit öffentlicher Investitionen, mittlerweile sogar die öffentlichen Dienstleistungen schrumpfen lassen. Mangels Sicherheitskräften ist beispielsweise der Schutz eines elementaren Rechtsgutes, des Rechtes auf Leib und Leben, in öffentlichen Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr gesichert. Fehlt es an Finanzierungsmitteln, so drängt sich eine mehr symbolische Politik in den Vordergrund. Man debattiert über sekundäre Themen, die bald versanden, neue Ablenkungsdebatten notwendig machen und eine Hektik der Politik zur Folge haben, die die unerlässliche Kultur sorgfältiger Debatten aushöhlt. Zugespitzt, man redet viel und bewegt wenig. Andernorts droht die Gegengefahr. Man setzt Strukturreformen übereilt in Gang, führt sie ohne Esprit de Finesse durch und erreicht am Ende das Gegenteil des Geplanten. Ein gutes Beispiel bietet der Bologna-Prozess in den Hochschulen. Sowohl die innerstaatliche als auch die internationale Mobilität haben abgenommen, das Studium dauert länger und die Abbrecherquote ist gestiegen. Und was ist die Reaktion? Man redet nur von kleinen Handwerksfehlern. Man hat das hier total verbockt. Oder die PR-begabte Politik überzieht die Hochschulen mit einer Exzellenzinitiative, die vom Hauptproblem der chronischen Unterfinanzierung genial ablenkt. Man könnte der Kritik an enormer Staatsverschuldung entgegenhalten, die Tragweite des Themas sei doch noch nicht erkennbar gewesen. In Wahrheit ist die Staatsverschuldung in einem langen Prozess gewachsen, in deren Verlauf immer wieder gewarnt wurde. Schon vor fast 4 Jahrzehnten, ich übergehe noch ältere Warnungen schon von Adam Smith, also schon vor fast 4 Jahrzehnten hat John Rawls aus Gerechtigkeitsgründen von jeder Generation verlangt, nicht nur die Errungenschaften der Kultur und Zivilisation und die gerechten Institutionen zu bewahren. Sie habe auch eine angemessene Kapitalakkumulation zu betreiben. Die zuständige gerechte Sparrate ist zwar schwer zu bestimmen. Eine Staatsverschuldung, deren Schuldzinsen mittlerweile 15% der öffentlichen Haushalte verschlingt, dürfte aber den Gerechtigkeitsgrundsatz offensichtlich verletzen. Eine Demokratie, die drohende Übel erst erkennt, wenn sie sich deutlich zeigen, verletzt die Grundaufgabe jeder Politik. Nach diesen Kriterien ist unsere Demokratie, ist der damaligen Speerspitze politischer Erneuerung, also den ökologischen Bürgerinitiativen samt den intellektuellen Wortführern und den meinungsbildenden Medien Versagen durch Verdrängen vorzuwerfen. Statt ihr eigenes Kriterium, die Nachhaltigkeit, auf die Finanzierbarkeit von Zukunftsaufgaben anzuwenden, trieben sie die Staatsverschuldung noch kräftig voran. Ein weiteres Beispiel der Strategie Versagen durch Verdrängen bietet die demografische Entwicklung. Bei ihr findet zweierlei statt. Eine Überalterung, aber in Anführungszeichen, da viele Menschen länger körperlich, geistig, sozial fit bleiben. Und eine Unterjüngung, denn es fehlt an Kindern und Jugendlichen. Nun gehört die Bevölkerungsentwicklung zu den bestens vorhersehbaren Phänomenen. Die Zahl der Auswanderer und die der Zuwanderer sind zwar schwer vorherzusehen, sie verändern den Altersaufbau aber nicht erheblich. Einflussreicher sind sie für die veränderte Zusammensetzung der Schulklassen. Die vielen Zuwanderer, die die hiesige Schul-, Amts- und Umgangssprache nicht beherrschen, verringern das schulische Lerntempo erheblich. Auf beide Entwicklungen, den veränderten Altersaufbau und die neue Zusammensetzung der Schulklassen, trifft das Genannte ebenfalls zu. Es gab früher Warnungen, vor über 20 Jahren war ich in Berlin ein Wissenschaftskolleg und ist mir das damals schon aufgefallen, die aber verdrängt wurden. Gelegentlich machte man sich über die Warnungen sogar lustig. Die Kunst des Verdrängens beherrschen auch liberale Intellektuelle. Denn wer traut sich zu, die Frage nur aufzuwerfen, ob im Rahmen der Migration Deutschland nicht vor allem eine Bildungsunterschicht anzieht, dafür einen erheblichen Teil der Bildungsoberschicht ans Ausland verliert. Von den Hochbegabten, die die Studienstiftung des Volkes des deutschen Volkes fördert, leben heute 20% im Ausland und viele davon mehr als nur vorübergehend. Für ein letztes Beispiel zum Thema Drängen statt Verdrängen überschreiten wir unsere Kirchturmsperspektive. Dem regenreichen Mitteleuropa ist fremd, was im Weltmaßstab zu einem drängenden Problem wird, die Wasserknappheit. Während in Mitteleuropa allenfalls in trockenen Sommern und dann allenfalls das Komfortwasser für Gärten und Autowaschen knapp wird, fehlt es andernorts an lebenswichtigem Trinkwasser, zusätzlich an Wasser für die zum Überleben notwendige Landwirtschaft. Trotzdem wird dieses Problem global gesehen weitgehend verdrängt. Kann man daraus, muss man daraus, mein dritter Überlegungsschritt, schließen, dass die Demokratie nicht bloß hier und da, sondern im Kern gefährdet ist? 2 Argumentationsreihen sollten hier genügen. Die erste besteht in einer Art Vorbemerkung. Nach einer verbreiteten Legende gelten Demokratien als reformunfähig. Zumindest herrsche in ihnen ein Reformstau. Tatsächlich sind zahlreiche Teilgebiete, etwa Schulen und Hochschulen, die Sozialversicherungen, die Steuergesetze und der Bundesstaat sowie der Umweltschutz vielfach reformiert worden. Nicht Reformunfähigkeit ist vorzuwerfen, sondern dass man die falschen, wenigstens gelegentlich die falschen Reformen durchführt oder die richtigen überhastet, ohne reifliche Überlegung und ohne eine sachsensible Durchführung. Derartige Vorwürfe sind, wie im Beispiel Bologna-Prozess, hochberechtigt. Sie gehören allerdings in den üblichen politischen Streit. Wer auf die Schwierigkeit schaut, Zukunftsbelange organisationsfähig zu machen, könnte Schier verzweifeln. Denn die Chancen im Finanz-, Sozial- und Umweltbereich, die gegenwartsfixierte Gesellschaftspolitik durch Generationengerechtigkeit zu ersetzen, erscheint als denkbar schlecht. Ein fairer Blick tritt aber dem Verzweifeln entgegen. Wie eine Gesellschaft mit weniger Jugendlichen und mehr Älteren auf Dauer aussieht, wissen wir nicht. Kann auch heute niemand wissen. Verbreitet ist die Befürchtung, angesichts weniger junger Menschen verliere sie zwangsläufig an Innovationskraft. Die Wirklichkeit entkräftet diese Befürchtung. Denn auf der einen Seite führt der Gesetzgeber die Pflegeversicherung ein, auf der anderen Seite entwickelt die Bürgergesellschaft eine derart vielfältige Hilfe, dass man sie als ein Wunder gegen den Zeitgeist ansehen darf. Seit etwa 1980 steigt die Freiwilligenhilfe, die Zahl der Nachbarschaftsvereine und der Selbsthilfegruppen wächst, die Hospizbewegung, die AIDS-Hilfe und die Familienpflege erstarken. Nicht zuletzt tragen Bürgerstiftungen zum Gemeinwohl bei, brechen also die Dominanz von Eigennutz und Marktorientierung. Andere Probleme bleiben freilich noch zu lösen. Erneut sind beide Seiten, die traditionelle Politik und diese Bürgergesellschaft, gefordert. Ein Beispiel: weil niemand gern in ein Altersheim geht, sind Hilfen zu schaffen, die einem neuen Muster folgen. Statt den Menschen zur Hilfe, bringt man lieber die Hilfe zu den Menschen. Ich komme zu einer zweiten Argumentationsreihe, einer für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie als Staatsform vorläufigen Bilanz. Rhetorisch eindrucksvoller wäre jene eindeutige Bilanz, die die Demokratien entweder für schlechthin zukunftsunfähig oder für schlechthin zukunftsfähig erklärt. In Wahrheit muss man sich diese Vereinfachung versagen. Weder verdient die reale Politik der Demokratie das pure Lob, noch ist bloße Schelte angebracht. Die erste, am schwersten zu überwindende Barriere ist nicht demokratiespezifisch. Dass uns die Zukunft nicht so viel wie die Gegenwart bedeutet, nicht so viel wert ist, diese sogenannte Diskontierung der Zukunft trifft alle Gemeinwesen, auch Nicht-Demokratien. Wer dagegen nicht bloß an morgen oder übermorgen, sondern fast an die Ewigkeit denkt, der schafft Werke, die ebenso fast für die Ewigkeit von Bestand sind. Er baut beispielsweise jene Tempel, Burgen, Kirchen und Paläste oder er legt jene Plätze, Gärten und Parks an, die die Menschen über Jahrhunderte, mancherorts sogar über Jahrtausende bewundern. Hier bei der Gelände-, Stadt- und Landschaftskultur scheinen Demokratien kleinlich zu sein. Welcher große Park der Welt außer dem Central Park of New York ist von einer Demokratie geschaffen worden? In Nichtdemokratien sieht es aber kaum anders aus. Im Übrigen darf man nicht die vielen Museen vergessen, manches Theater und Obergebäude, auch Rathäuser, gelegentlich Bahnhöfe, nicht zuletzt Brückenbauten, die auf funktionsspezifische Weise demokratische Offenheit mit einer ästhetischen, ja, mit einem gewissen ästhetischen Niveau und Anspruch verbinden. Und in einer so wichtigen Zukunftsaufgabe, dem Natur- und Umweltschutz, sind Demokratien den Nichtdemokratien meist überlegen. Gegenwartsbezogen, nicht selten sogar gegenwartsfixiert, sind Demokratien wegen des begrenzten Zeithorizontes. Die Tagespolitik verlangt eine medienwirksame Selbstinszenierung. Medien haben aber ein kurzes Gedächtnis. Weiterhin ist man von Meinungsumfragen abhängig und von der ständig vor der Tür stehenden nächsten Wahl. Ferner lassen sich Zukunftsinteressen schwerer organisieren als Gegenwartsinteressen. Einen Rentnerbund kann man leichter und schlagkräftiger aufbauen als eine Gesellschaft zur langfristigen Sicherung der Rentensysteme. Glücklicherweise gibt es Gegenkräfte. Um diese operative Kurzsichtigkeit zu überspielen, delegiert man bestimmte Verantwortungen an unabhängige Organisationen, etwa an die Bundesbank, an das Bundesgesundheitsamt oder an ein Kartellamt. Auch beruft man wissenschaftliche Beratungsgremien und meldet sich eine politisch selbstbewusste Öffentlichkeit zu Wort. Außerdem darf man nicht erneut in den Fehler einer hedonischen Diskontierung verfallen, nämlich der Gefahr, selbstverständliche Zukunftsleistungen für gering zu erachten. Trotz der Bedrohung durch das organisierte Verbrechen sichern unsere Demokratien zwei der wichtigsten Zukunftsgüter noch ziemlich erfolgreich, den Rechtsfrieden im Inneren und den äußeren Frieden, zumindest mit unseren Nachbarn. Trotz gelegentlicher Streiks und anderer Proteste ist auch der soziale Friede kaum gefährdet. Und selbst die Neuart in Schwierigkeiten, also der Terrorismus und die Integrationsschwächen vieler Zuwanderer, gefährden weder den inneren Frieden noch die Rechtssicherheit in einem kollektiv bedrohlichen Ausmaß. Mindestens 7 weitere Zukunftsgüter sind erheblich gesichert. Ein unparteiliches Gerichtswesen, eine weithin korruptionsfreie Verwaltung, eine die Bürgerinteressen nicht ganz vernachlässigende Gesetzgebung, ein zufriedenstellendes Existenzminimum, zahlreiche Bildungsangebote, eine weithin zuverlässige Infrastruktur von Wasser über Strom und Telekommunikation bis zu den Verkehrswegen und vom Ausland beneidet eine ziemlich gute Gesundheitsversorgung. Derartige Zukunftsgüter sind uns aber derartig selbstverständlich geworden, dass man den überragenden Wert nicht immer hinreichend schätzt. Überblickt man diese Faktoren, so ist eine vorsichtig positive Bilanz erlaubt. Über eine stupende Zukunftsfähigkeit verfügen unsere Demokratien nicht. Ohnehin sollten sie wieder demokratischer werden und den Charakter eines autistischen Subsystems aufgeben. Sie besitzen aber schon jene Ressourcen, mit denen Nichtdemokratien schwerlich mithalten können. Eine engagierte Bürgerschaft, ein hohes Bildungs- und Ausbildungsniveau, ihretwegen einen Wissensvorsprung und einen Wirtschaftsvorsprung, nicht zuletzt einen Legitimationsvorsprung. Und die fraglos bestehenden Defizite an Zukunftsfähigkeit vermag ein zusätzlicher Vorsprung, der selbstkritische Lernvorsprung, inskünftig noch stärker auszugleichen. In meiner 4. und letzten Überlegungsreihe suche ich zum materiellen Wohlstand Alternativen und kann mich hier auf interkulturelle, überdies interepochale Gemeinsamkeiten berufen. Wir dürfen nicht vergessen, in Zeiten der Globalisierung müssen wir interkulturell denken. Schon vor mehr als 3 Jahrtausenden wendet sich ägyptische Lebensweisheit insofern gegen den Reichtum, als sie Habgier und Geiz verwirft. Einer der 7 Weisen Griechenlands, Periander von Korinth, erklärt noch schärfer Gewinn etwas Schimpfliches. Ein anderer der 7, Thales von Milet, sagt zurückhaltender, sei nicht reich auf schimpfliche Weise. Die Philosophie bekräftigt diese Kritik. Ohne einen moralisierenden Unterton unterscheidet sie verschiedene Stufen, namentlich funktionale Ziele und Endziele. Werden nun funktionale Ziele zu Endzielen pervertiert, so setzt man sein wahres Lebensziel und Endziel, ein gelungenes, glückliches Leben, aufs Spiel. Genau dieser Perversion erliegt, wer letztlich nur nach materiellem Wohlstand strebt. Denn der Mensch lebt zwar gern im Wohlstand, aber nicht um des Wohlstandes willen. Zugegeben, materieller Wohlstand ist der Inbegriff gegenwärtiger Mittel, um seine zukünftigen Bedürfnisse und Interessen zu erfüllen. Hinzu kommt ein emotionaler Gewinn, ein Sicherheitsgefühl. Da der Mensch in die Zukunft schaut, kann ihn nämlich schon heute der Hunger von morgen plagen. So erfüllt der materielle Wohlstand einen doppelten Dienst. Direkt dient er dem Genuss von morgen, indirekt dem heutigen Genuss, nämlich der Überwindung der gegenwärtigen Angst. Trotzdem sind Geld und dessen Großbesitz, also der Reichtum, von ihrem Begriff her nur ein Mittel zum Zweck, sogar bloß ein sekundäres Mittel, nämlich ein Mittel, um sich Mittel wie Güter und Dienstleistungen zu besorgen. Im Übrigen führt ein zweiter Weg noch sicherer zum Wohlstand. Auch derjenige ist reich, dem jede Geldgier fehlt. Und wohlhabend ist, wer sich von Kaufrausch und von Statuskonsum freimacht. Bevor man aber ein sentimentales Lob der Armut anstimmt, vergesse man nicht, dass es fast nichts Entwürdigenderes gibt als die ständige Sorge um das tägliche Brot. Wer Geld verachtet, ist in der Regel ein Heuchler oder ein Narr. Denn zu Recht sagt Voltaire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais sans l'argent le bonheur n'est qu'une farce. Geld schafft kein Glück, aber ohne Geld ist das Glück eine Farce. Ohnehin erliegt nicht jedes Streben nach Wohlstand der genannten Pervertierung. Wie die Biografien so reicher Menschen wie der Fuggers, der Rothschilds oder der Rockefellers zeigen, geht es oft genug um anderes. Und damit treten Alternativen in den Blick. Viele suchen den Erfolg, zusätzlich Macht und nebenbei ein angenehmes Leben. Nicht selten trifft die böse Diagnose aus Toni Morrisons Roman Liebe zu. Ich zitiere, die Reichen mochten sich benehmen wie die Haie. Aber was sie im Inneren antrieb, war der Hunger eines Kindes nach Süßigkeiten, nach Verehrung, nach Gehorsam und allezeit Spaß. Andere Ziele sprengen diese Grenzen. Durch Großzügigkeit gewinnt man sich Freunde, durch gesteigerte Großzügigkeit, durch Mäzenatentum sogar öffentliche Achtung. Soziale, kulturelle und Wissenschaftsstiftungen wie die Bosch-Stiftung, die Gates, Rockefeller oder die Fritz-Thyssen-Stiftung, aber auch kleinere Stiftungen halten die Großzügigkeit ihrer Stifter über viele Generationen in Erinnerung. Was folgt daraus? Materieller Wohlstand mag hilfreich sein, für das Lebensglück entscheidend ist er nicht. Infolgedessen ist zweierlei unklug. Für den Nichtreichen, den Reichen zu beneiden, und für den Reichen, sich für glücklicher zu halten. Die Glücksforschung liefert zwei eindrucksvolle Bestätigungen. Die eine, obwohl die Menschen im Westen immer reicher geworden sind, sind sie keineswegs glücklicher geworden. Dann belasse man es doch beim bisherigen Reichtum. Die andere Bestätigung im Ländervergleich, leben in armen Ländern wie Indonesien, Kolumbien und Mexiko prozentual ähnlich viele glückliche Menschen wie im Durchschnitt der reichen Industrienationen. Und die Lebenserfahrung eines bis vor kurzem mächtigen Industrieführers bekräftigt ist, wer nicht hat, was letztlich zählt, beispielsweise eine treue Familie und echte Freunde, ferner erfüllende Tätigkeiten wie Spiel und Sport, Musik und andere kulturelle Aktivitäten, der erlebt beim Absturz aus Amt und Ansehen ein menschliches Desaster. Damit sind so im Vorübergehenden schon Alternativen genannt. Eine Alternative, Freundschaft, ist nicht bloß von persönlicher Bedeutung. Ein Kirchenvater meines Metiers, Aristoteles, hält die Freundschaft für wichtiger als die Gerechtigkeit, denn ein Gemeinwesen lebt aus vielfältiger Kooperation. Von Berufskontakten und Geschäftsverbindungen über sportliche, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Gemeinsamkeiten bis zu Verwandtschaften und Nachbarschaften wird jene Entscheidung, miteinander zu leben, praktiziert, in der die Freundschaft besteht. Auch heute treten in einer Bürgerschaft, die diesen Namen verdient, Momente von Civic Friendship, von staatsbürgerlicher Freundschaft zutage. Ihr politisch wichtigster Ausdruck besteht im Bürgerengagement. Dieses Bürgerengagement hat sich mittlerweile zu einer Bürgergesellschaft verdichtet. Die Bürgergesellschaft wendet sich gegen den Staat, der die Bürger zu Gängeln neigt und dabei seine Legitimation überdehnt und sich überdies vorhersehbar überfordert. Wer ehrenamtlich tätig ist, hilft nicht bloß den Adressaten. Seine Tätigkeit aktiviert berufliche Kenntnisse und Kompetenzen. Sie entfaltet organisatorische und soziale Fähigkeiten, man erfährt Dankbarkeit und insgesamt, was im Leben zum Wichtigsten gehört, Selbstachtung und Achtung durch andere. Und man möchte ja zu den wenigen Menschen gehören, die in den Spiegel schauen und sagen, ich bin einer der wenigen Menschen, die ich für anständig halte. Betrachten wir zwei weitere Alternativen. Als erstes die Arbeitsplätze. Diente die Arbeit bloß dem Lebensunterhalt, so könnte eine wohlhabende Gesellschaft sie einem Teil der Bevölkerung überlassen und den anderen Teil unter dem schönen Titel Bürgerlohn alimentieren. In der heutigen Welt leistet sie aber weit mehr. Das Mehr beginnt mit der Bildung und Ausbildung. Um für einen Arbeitsplatz Chancen zu haben, braucht es Kenntnisse und Fähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit zum beruflichen und sozialen Weiterlernen. Nötig sind auch Einstellungen wie Arbeitswille und Kooperationsbereitschaft, nicht zuletzt Kreativität und Mobilität. Lediglich der Berufsfähigkeit dienen all diese Erfordernisse aber nicht. Sie helfen auch, Begabungen zu entfalten und sie zu bewundernswerten, und zwar begabungsrelativ bewundernswerten Höchstleistungen fortzubilden. Aus diesen Gründen ist die unverzichtbare Anerkennung in hohem Maße von der Berufs- und Arbeitswelt her bestimmt. Das aufgeklärte Selbstinteresse widerspricht deshalb einmal mehr der Überbewertung des materiellen Wohlstandes. Nicht zuletzt verstößt eine Politik, welche die der Vollbeschäftigung entgegenstehenden Strukturprobleme verdrängt, gegen die Gerechtigkeit. Denn sie zieht die Besitzer von Arbeitsplätzen, den Besitzlosen, und die heutigen Besitzern, den künftigen Besitzern vor. Eine weitere Alternative erinnert an Albert Camus, an seine nachgelassene Autobiografie, prachtvoll zu lesen. Dort lobt er seine Volksschule, denn sie nährte, ich zitiere, den Hunger, der für das Kind noch wesentlicher war als für den Mann, den Hunger nach Entdeckung. Jener Denker, der sowohl im islamischen als auch im christlichen Mittelalter schlicht der Philosoph genannt wurde, Aristoteles, bringt es auf den anthropologischen Begriff Pantes anthropoi tu edena oregonta physei, alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Bei beiden Denkern, bei Aristoteles und Camus, ist der Hunger nach Entdeckung an keinen Nutzen gebunden. Diese Übereinstimmung enthält eine Botschaft, welche die der Bildung dienende Natur- und Geisteswissenschaften der globalen Welt vermittelt. Zum Menschen gehört eine nutzenfreie Wissbegier. Ihretwegen sind Geisteswissenschaften, aber auch Mathematik und Naturwissenschaften Humanities, nämlich Tätigkeiten, in denen sich das Humanum des Menschen zeigt. Humanities sind sie aber auch, ich nehme exemplarisch die Geisteswissenschaften, in einer zweiten Bedeutung, nämlich, dass sie so gut wie den gesamten Reichtum der Menschheit entschlüsseln. Die ganze Fülle von Texten, Bildern, Gebäuden, von Musik und Tanz, von Rechtsordnungen und sozialen Strukturen und all dies bezogen auf alle Kulturen der Welt. Eine weitere Leistung hat den Charakter von Aufklärung und ist für die globale Welt unverzichtbar. Die Geisteswissenschaften helfen, von der eigenen Kirchturmperspektive frei zu werden. Diese Emanzipation verspricht eine erfreuliche politische Nebenwirkung. Kommt sie großen Teilen der Bevölkerung zugute, so löst sie sich die Bevölkerung aus der engstirnigen Fixierung auf die eigene Kultur, und aus der Kenntnis des Fremden entsteht wie von selbst Offenheit und zusätzlich Toleranz. Aus diesem Grunde ist die entsprechende Bildung nicht bloß ein Bürgerrecht, sondern ebenso eine Bürgerpflicht. Jedes Gemeinwesen hat ihren Bürgern diese Bildung sowohl zu ermöglichen als auch zuzumuten. Und der Weltgemeinschaft obliegt die Aufgabe, alle Kulturen zu drängen, Neigungen zur imperialen Selbstüberschätzung aufzugeben und sich in eine zumindest rechtliche Anerkennung des anderen und der anderen zu fügen. Die zweite erfreuliche Nebenwirkung: Wegen der gesunkenen Wochenarbeitszeit und der gestiegenen Rentenzeit ist der Anteil an der nicht lohnorientierten Lebensgestaltung erheblich gestiegen. Zusammen mit dem hohen Bildungsstand der Bevölkerung ergibt sich daraus ein großer Bedarf an geisteswissenschaftlichen Angeboten. Mit den sogenannten Freizeitparks halten sie leicht mit. Museen und Ausstellungen sind überfüllt, Kulturreisen begehrt und der Ruf nach Seniorenuniversitäten ertönt immer stärker. Nicht zuletzt wird man für Dinge sensibel, um deren Willen es sich lohnt, geboren zu sein und Verzichte auf sich zu nehmen. Also für so wesentliche Dinge wie Philosophie und Literatur, wie Musik, bildende Kunst und Architektur. Diese Dinge sind aber nicht bloß von persönlicher Bedeutung. Eine Gesellschaft lebt aus Gemeinsamkeiten, die in der Regel mit jener Sprache oder einer wohldefinierten Mehrsprachigkeit beginnen, in der die Rechtstexte formuliert und im Parlament diskutiert wird. In deren Hintergrund steht eine reiche philosophische, literarische, soziale und rechtliche Kultur, sodass man mit Folgendem enden kann. Mit der Wirtschaft verdient eine Gesellschaft ihren Lebensunterhalt. Mit Recht, Menschenrechten und Demokratie genügt sie dem Leitwert der Gerechtigkeit. Ihren Zusammenhalt findet sie aber über die Sprache, über Wissenschaft und Philosophie, nicht zuletzt über Musik, Architektur und Kunst.